Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. In Frankreich war gestern wieder großer Protesttag. Busse und Bahnen, Schulen und Apotheken wurden beispielsweise bestreikt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gab es Festnahmen und Verletzte. Insgesamt beteiligten sich rund 500.000 Franzosen an den Protesten. Sie wollten der neuen Regierung eine Ansage machen. Auf keinen Fall dürfe sie den Sparkurs weiterverfolgen, den die Vorgängerregierung von François Bayrou angestoßen hatte. Bayrou hatte deshalb zurücktreten müssen. Frankreich ist hoch verschuldet, doch wer es wagt, das Land vom Kurs des ewigen Schuldenmachens abbringen zu wollen, hat schlechte Karten. Weder bei der Bevölkerung noch im Parlament gibt es Mehrheiten dafür, Geld einzusparen. Wie gravierend ist die französische Schuldenmisere für den Rest der Eurozone und was kommt jetzt? Eurobonds, also gemeinsame Schulden? Darüber spreche ich mit Professor Thomas Mayer, Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Guten Tag, Herr Mayer.
Guten Tag, Frau Arndt.
Herr Mayer, Schulden haben ja fast alle Staaten der westlichen Welt. Was macht denn die französische Schuldensituation so besonders?
Die Dynamik macht es so besonders. Frankreich hat seit ungefähr einem halben Jahrhundert kein ausgeglichenes Budget mehr. Immer wenn Probleme auftauchen, geht der Staat in die Vollen, hilft der Wirtschaft, den Haushalten. Und seit der Corona-Pandemie hat das Ganze noch mehr an Momentum gewonnen. Frankreich hatte letztes Jahr ein Haushaltsdefizit von knapp 6% des Bruttoinlandsprodukt. Dieses Jahr wird es kaum weniger werden. Die Schuldenquote ist schon bei 113%. Der Internationale Währungsfonds erwartet, dass das in den nächsten Jahren bis auf knapp 130% steigen wird. Und es ist keine politische Aktion da, um diese Dynamik zu stoppen. Das macht das Ganze so gefährlich.
Das Schicksal von François Bayrou hat es ja gezeigt. Die französische Bevölkerung will nicht, dass der Staat spart. Jede Einschränkung dieser üppigen Staatsleistungen trifft ja sofort auf Protest. Die Franzosen sind, wie es scheint, im Anspruchsdenken an den Staat gefangen. Warum ist das so?
Also ich denke, es gibt in Frankreich eine lange Tradition des Etatismus. Das beginnt schon beim sprichwörtlichen Merkantilismus. Da gehen wir jetzt also zurück auf Ludwig XIV. Der Staat soll es richten. Das ist ganz tief eigentlich in der Kultur verwurzelt. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es sogar eine sogenannte Planifikation. Der Staat sollte planen. Das hat sich als Schlag ins Wasser erwiesen, war nicht erfolgreich. Man hat dann der Marktwirtschaft mehr Raum gegeben. Dann am Anfang der 80er Jahre gab es ein neues sozialistisches Experiment. François Mitterrand, der Präsident damals, der wollte sowas wie demokratischen Sozialismus einführen. Aber die Finanzmärkte haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damals gab es noch keine europäische Währungsunion. Der Franc stürzte ab, die Zinsen stiegen. Mitterrand wurde zur Kehrtwende gezwungen. Von daher gesehen war natürlich immer auch ein Bestreben der französischen Politik, eine gemeinsame Währung zu bekommen, sodass man von den Attacken der Finanzmärkte, die sich über eine solche unsolide Finanzpolitik dann entsprechend erregt haben und französische Werte verkauft haben, dass man von den Finanzmärkten wegkam. Die Währungsunion als Schutzschild gegen die Finanzmärkte, denke ich, war immer so eine Motivation für Frankreich, eben weil es Frankreich im letzten halben Jahrhundert nicht gelungen ist, seine Staatsfinanzen in Ordnung zu halten.
Ex-Premierminister Bayrou wollte das Ruder rumreißen. Er hatte konkrete Sparmaßnahmen geplant. Wären seine Ideen die richtigen gewesen für das Land?
Ja, es ging ja in die richtige Richtung, wobei die Richtung nicht schwer zu erkennen ist. Also das Land fährt finanziell einfach gegen die Wand. Das hat ja auch schon sein Vorgänger Barnier versucht. Das haben vor ihm Regierungen unter Präsident Macron versucht. Macron hat ja auch eine Rentenreform durchgebracht mit hoher Anstrengung, auch politischen Kosten. Ich denke, das trug auch dazu bei, dass seine Partei so schlecht abschnitt bei den Europawahlen. Dann hat er dummerweise Neuwahlen ausgerufen und hat die verloren und hangelt sich jetzt mit Minderheitsregierungen weiter. Ja, das ist einfach ein sehr endemisches Problem. Man muss das angehen. Die Richtung ist klar. Alle Vorgänger haben es versucht, aber sie scheitern immer wieder an der Hartnäckigkeit des französischen Mehrheitswählers, an den Wohltaten des Sozialstaats festzuhalten. Man ist einfach nicht bereit, der Realität ins Auge zu sehen. Und wie gesagt, noch funktioniert die Währungsunion ein bisschen als Schutzschild. Wäre Frankreich allein und außerhalb der Währungsunion, wäre jetzt wahrscheinlich schon ein Absturz der Währung und deutlich höhere Zinsen zu sehen.
Nun hat die Ratingagentur Fitch Frankreichs Bonität herabgestuft von AA- auf A+. Spiegelt das denn die Realität wider?
Auch da gilt, es geht in die Richtung, die angemessen ist, aber A- ist ja immer noch sehr, sehr schmeichelhaft. Wenn man Frankreich als Unternehmen bewerten würde, dann wäre das eigentlich C. Das heißt also, in der Nähe des Bankrotts mit einem Zahlungsausfall muss demnächst gerechnet werden. Das wäre das ökonomische harte Rating. Aber Fitch weist ja selbst darauf hin, Frankreich ist erstens natürlich kein Unternehmen, sondern es ist ein Staat. Aber zweitens, es ist in der Währungsunion und darauf weist Fitch hin, das ist natürlich schon ein gewisser Schutzschild.
Warum macht Fitch das so? Also warum drückt die Ratingagentur bei Frankreich offenbar beide Augen zu?
Naja, die drücken die nicht zu, die haben die offen. Fakt ist, dass Frankreich in der EWU ist und Fakt ist, dass die EWU die Länder bei der letzten Eurokrise herausgehauen hat. Zuerst durch eine gemeinsame Finanzierung der Problemfälle, Problemfall damals Griechenland, aber auch Portugal, Irland, andere. Da hat man die herausgehauen, Bailout, ne? Das, die Klausel des No-Bailouts, die in den EU-Verträgen verankert ist, die funktioniert nicht, Bailout. Dann kam im Falle Italiens auch die EZB zu Hilfe. Einige werden sich noch erinnern an den berühmten Satz von Mario Draghi, 2012, damals EZB-Präsident. Whatever it takes, die EZB wird tun, was immer es braucht, um den Euro zu retten. Und prompt hat man dann auch ein Instrument geschaffen, mit dem man italienische Staatsanleihen hätte kaufen können. Musste man nicht mehr, denn der Markt war schon eingeschüchtert. Und dann kam unter Draghi auch die Deflation zu Hilfe. Da ging man dann her und hat riesige Programme des Ankaufs von Anleihen aufgelegt, Staatsanleihen vor allen Dingen, und hat damit den Ländern billiges Geld zugespielt. Also Fitch hat beide Augen offen. Natürlich wird man wieder versuchen, Frankreich einen Bailout zu verschaffen.
Manche Medien schreiben ja bereits von der bevorstehenden nächsten Euro-Krise. Ist das, was jetzt mit Frankreich passiert, vergleichbar mit der Euro-Krise von 2009, 2010?
Naja, in gewisser Weise schon, aber es hat eine andere Natur. Die erste Euro-Krise war eine Krise der Peripherie. Das waren kleinere Länder. Die hatten zunächst mal in Saus und Braus gelebt, weil mit dem Eintritt in die Währungsunion, da fiel der Druck der Finanzmärkte weg und ihre Zinsen fielen hin auf deutsche Niveaus. Dann lebte man in Saus und Braus. Dann fuhr man finanziell gegen die Wand. Griechenland Anfang 2010. Dann kam der Bailout. Also es war eine Krise der Peripherie und im Zentrum waren Deutschland und Frankreich und haben den Euro stabil gehalten, weil man dachte, Deutschland zu Recht, denke ich, Frankreich wohl nicht. Man dachte, die sorgen für solide Staatsfinanzen und die kleineren, die kommen jetzt wieder in die Gänge. Das war so die Idee. Jetzt ist es ein Problem des Zentrums. Frankreich ist Zentrum. Frankreich hat einen Anleihemarkt doppelt so groß wie der deutsche. Es ist der drittgrößte zusammen mit Italien der Welt, nach den USA und Japan. Das kriegt man jetzt nicht einfach so gestemmt. Das heißt, das Problem jetzt ist wesentlich größer als damals. Frankreich wird sich auch nie vorschreiben lassen, wie seine Wirtschaftspolitik zu funktionieren hat. Man hatte den Griechen, den Portugiesen, den Iren und den anderen, hatte Anpassungsprogramme verordnet. Die EZB, die Brüsseler Kommission, der Internationale Währungsfonds. Frankreich wird es nie zulassen. Insofern ist das Problem meines Erachtens gravierender als die erste Eurokrise.
Wie schätzen Sie das ein? Wird oder muss die Europäische Zentralbank Frankreich jetzt aus der Misere helfen?
Man wird alles tun, dass die EZB nicht wieder ins Feuer muss. Denn dieses Mal wird es extrem schwierig werden. Wie gesagt, wegen der Größe Frankreichs. Da müsste man wirklich viel Geld in die Hand nehmen. Zum Zweiten, die Programme, die die EZB aufgelegt hat, um den Ländern zu helfen, dafür qualifiziert sich Frankreich nicht. Denn dafür ist Voraussetzung, dass das Land Anstrengungen unternimmt, seine Probleme unter Kontrolle zu bekommen. Macht Frankreich aber nicht. Deshalb wird die EZB wahrscheinlich, es sei denn, es käme tatsächlich wieder zu einem Flächenbrand, wahrscheinlich nicht an der ersten Stelle der Unterstützer stehen, sondern ich denke, dass man jetzt das Problem nach Brüssel schieben will. Also nicht Frankfurt muss Frankreich stützen, sondern Brüssel, denke ich.
Und in welcher Weise könnte Brüssel das tun?
Naja, die lang diskutierten Eurobonds sind jetzt wieder auf der Bühne erschienen. Man hat einen Einstieg gemacht mit dem EU Next Generation Fund. Das war dieser Fonds in der Corona-Pandemie. Da hieß es eine Notlage, man muss den Ländern helfen. Wo sah es anfangs am schlimmsten aus? In Italien. Viele werden sich noch an die Bilder erinnern, Bergamo und so weiter. Und da sagte man, naja, jetzt muss die Community ran, die Europäische Union muss ran. Wir machen eine gemeinsame Verschuldung, wir emittieren Bonds und damit finanzieren wir ein Aufbau, ein Hilfsprogramm. Und Italien war volumenmäßig der größte Nutznießer dieser Geschichte. Jetzt haben wir wieder eine Anführungsstrichen-Krise. Wir sind bedroht von Russland. Die Verteidigungsausgaben müssen erhöht werden. Man wird dann sagen, ja, jetzt muss wieder Brüssel ran. Und man wird sagen, naja, Frankreich ist für die Eurozone das Kernland, was die Verteidigung angeht. Die Force de Frappe, also die atomare Macht, liegt in französischer Hand. Also wird Frankreich von dieser Emission der Eurobonds am meisten profitieren, wie in der Corona-Pandemie Italien. So wird man versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Aber natürlich ändert es nichts an der unterliegenden Unfähigkeit Frankreichs, seine Probleme zu lösen.
Sie haben gerade die Einführung von Eurobonds geschildert. Heißt das, dass Deutschland und die anderen EU-Staaten für die Schulden Frankreichs am Ende aufkommen?
Also sie haften auf alle Fälle für diese Schulden. Das ist ja eigentlich der ganze Sinn und Zweck. Der Markt wird sehen, da steht jemand hinter Frankreich, fällt Frankreich aus, geht die Rechnung dann an die Garantoren, an diejenigen, die haften. Also mit hohem Anteil an Deutschland. Denn Deutschland hat den höchsten Anteil am Bruttoinlandsprodukt der Eurozone. Das ist zunächst mal für beide Seiten bequem. In Frankreich kommt dann mehr Geld. Ich gehe davon aus, dass die wie die Italiener den größten Teil kriegen. Und Deutschland sieht das zunächst mal nicht in der Staatsverschuldung. Haftung taucht nicht auf in der Staatsverschuldung. Auch die deutsche Politik hat also zunächst mal kein Problem. Allerdings ist der Markt ja nicht so dumm, um nicht zu sehen, dass letztendlich Deutschland einspringt und Frankreich nicht mehr zahlen kann. Also wird über die Zeit, wenn die Probleme weitergehen, man sieht, Deutschland muss letztlich dann auch einspringen, wird der Markt die Risikoprämie auf deutsche Anleihen anheben. Das heißt, die Zinsen steigen in Deutschland ebenfalls. Dann kriegen wir höhere Zinsen. Dann kommt auch Deutschland so langsam unter Druck. Der Bundesrechnungshof hat ja schon gesagt, die Zinslasten explodieren, wenn nichts passiert. Dann sagt man, ja, also wir werden von den Zinsen aufgefressen. Jetzt muss die EZB ran. Das ist sozusagen dann die nächste Stufe. Dann kommt die EZB, kauft wieder Anleihen auf. Diesmal allerdings mit dem großen Unterschied, dass nicht Deflation herrscht, sondern Inflation. Das ist der große Unterschied zuvor. Die Inflation steigt, der Euro schmiert ab und wir haben eine ausgewachsene Währungs- und Inflationskrise. Das wird so die Entwicklung sein, in die wir uns bewegen, aber die kommt nicht gleich. Und die Politik ist immer daran interessiert, Probleme in die Zukunft zu schieben, denn für die Politik zählt immer das, was jetzt gerade passiert, immer die nächste Wahl. Was dann später ist, ist vielleicht das Problem des Nachfolgers.
Sie haben gesagt, Eurobonds, gemeinsame Schulden wären auch für die deutsche Regierung bequem. Warum wäre das für die deutsche Regierung bequem?
Weil die nicht in der Schuldenstatistik auftauchen. Die deutsche Staatsverschuldung steigt nicht. Insofern ist das zunächst mal sowas wie Freibier. Und erst, wenn dann tatsächlich die Garantie fällig wird, dann kommt es in die Verschuldung rein.
Aber es wäre ja Freibier, von dem Deutschland nichts hätte, sondern nur Frankreich.
Ja, jein. Denn ich denke, dass man da schon so eine Art Deal machen wird. Die Deutschen werden den Eurobonds zustimmen und die Franzosen werden sagen, dafür nehmen wir euch mit in unseren nuklearen Schutzschild, die Force de Frappe. Da gab es ja schon Angebote von Emmanuel Macron und Friedrich Merz hat sich interessiert gezeigt. Und das könnt ihr mir vorstellen, ist der Deal. Frankreich beschützt Deutschland oder zumindest, sagen wir mal, sagt es mit seiner Atomstreitmacht und Deutschland bezahlt.
Das war die Einschätzung von Professor Thomas Meyer, Gründungsdirektor der Denkfabrik Flossbach von Storch Research Institute. Danke für das Gespräch.
Gerne.